HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Ich finde es im Freibad einfach schön, weil es meistens sehr warm ist, wenn man da hingeht.
Und weil es so heiß auch ist. Wir wollen uns halt auch abkühlen.
Weil wir baden wollen und Spaß haben wollen.
Ich will das Wasser! Ich will das Wasser!
Wer ist der Beste und maßregelt die Plagegeister? Unser Bademeister! Du bist es, wer ich bin. Ich bin Bademeister. Junge, nimm es einfach hin. Ich bin Bademeister.
Wenn ich dann Kinder sehe, die dann das Seepferdchen auf der Badehose tragen, aber wirklich unglaublich schlecht schwimmen können.
Eine Bahn schaffe ich halt schon. Dann halte ich mich an Rand fest.
Keine Schwimmflügel anhatten, reingefallen sind, Schwimmerbecken, nicht Schwimmerbecken, vom Fünfer gesprungen sind, konnten nicht schwimmen.
Ich weiß immer, was gerade geschieht. Bademeister, ich regel hier den Badebetrieb. Du wirst wissen, wer ich bin. Ich bin Bademeister.
Wenn der Schwimmunterricht nicht mehr gehalten werden kann, dann können auch immer weniger Schüler schwimmen.
Wir haben ja Zahlen, dass die Kinder kein Schwimmen mehr lernen. Die haben keine Möglichkeiten, es zu erlernen. Und da ist es eigentlich nicht einzusehen, dass ein solches Freibad geschlossen werden soll.
Ich lasse niemand untergehen.
Momentan ist der Arbeitsmarkt im Bereich Fachangestellte für Bäderbetriebe sozusagen leergefegt.
Das Blödste hier ist, dass man jetzt nicht mehr ins Schwimmbecken kann, weil es gibt keinen Bademeister.
Ich bin Fachangestellter für Bäderbetriebe. Nee, Spaß. Ich bin Bademeister. Junge, nimm es einfach hin. Ich bin Bademeister. Ah. Ich bin Bademeister.
So, jetzt Ferienbeginn und Hitzewelle. Was heißt raus ans Wasser? Egal welches. Aber Vorsicht, die Deutschen werden eben schon gehört, ein Land der Nichtschwimmer. So waren die Bademeister, die eigentlich Schwimmmeister heißen, was schon eine ihrer Aufgaben beschreibt. Sie kümmern sich darum, dass ihre Schützlinge schwimmen können. Es gibt nur immer weniger Schwimmbäder, weil den Kommunen das Geld ausgegangen ist, sie zu unterhalten. Und in den noch existierenden Schwimmbädern gibt es immer weniger Schwimmmeister. Der Beruf leidet unter Nachwuchsmangel. Die Folge? Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Die nächste Generation kann dann nur noch zum Planschen ins Schwimmbad gehen. Wo die Schwimmbäder fehlen, fehlt allerdings auch eine wichtige Begegnungsstätte aller Gesellschaftsschichten. Im Schwimmbad sind alle etwas gleicher. Die Badehose taugt nicht wirklich als Statussymbol. Man kann sich allerdings auch halbnackt daneben benehmen. Das schon. Weshalb die Schwimmmeister eben nicht nur den Verkehr in den Becken regeln müssen, sondern auch das Aufeinandertreffen außerhalb der Becken. Was ihnen noch ganz andere Fähigkeiten abverlangt, als die Berufsbezeichnung vermuten lässt. Im Schwimmbad liegen eben nicht nur die Halbnackten nebeneinander, sondern auch die gesellschaftlichen Probleme liegen bloß. Nasser Brennpunkt haben wir das deshalb heute überschrieben. Der Tag mit dem Bademeister in HR2 Kultur. Wie fängt man eine Sendung über Schwimmbäder und Bademeister an? Indem man schwimmen geht, was natürlich nur da funktioniert, wo noch ein Bad offen ist und es also auch noch Bademeister gibt und wo dann in diesen Tagen entsprechend auch alle hinwollen, allerdings nicht zu allen Tageszeiten.
Insgeheim gehört das Freibad den Frühschwimmern, den Dauerkartenbesitzern, die bei jedem Wetter um Punkt 7 Uhr mit einem eleganten Startsprung ins eiskalte Blau des Sportbeckens den Tag gesund und diszipliniert beginnen. 200 Meter kraulen, 200 Meter rücken, raus. Bevor die ersten Familien mit Picknickkorb, Decken, Kinderwagen, Sonnenschirm, aufblasbarem Lama und Liegestuhl den besten Platz auf der Wiese in Besitz nehmen. Wenn Mutti die Schwimmwindeln hervorkramt und ihre Brut mit Lichtschutzfaktor 50 versiegelt, sind die Frühschwimmer längst an ihrem Schreibtisch in Führungsposition. Woher ich das weiß? Nun freilich, weil die Frühschwimmer in Führungspositionen ein Foto vom menschenleeren Schwimmbad auf Facebook und Instagram posten. Das ist der einzige mediale Vorteil, den man aus dem Besuch einer öffentlichen Badeanstalt ziehen kann. Guckt her, der frühe Vogel. Ich betrachte die Fotos von leeren Schwimmbädern staunend. Den Ort kenne ich wohl, aber so habe ich ihn nie gesehen. Go with the flow. Ich bin immer dann im Freibad, wenn alle anderen auch da sind. Mehr als zwei Züge schwimmen ist nicht drin im vollen Becken. Auf den künstlichen Wellen, die immer zur vollen oder halben Stunde produziert werden, schwimmt ein öliger Film von Sonnencreme und will man nicht wissen. Viele nasse Fußabdrücke und der unvermeidliche Friteusenduft weisen den Weg zum Kiosk. Ach nee, die Schlange ist so lang, ich brauche doch keine kalte Cola. Mein Stammplatz ist unterm Sprungturm. Denn da gibt's was zu sehen. Gebräunte Wesen zwischen 1,30 Meter und 2 Meter machen sich bereit zum Absprung. Manche spazieren wie Gockel, anderen steht die Furcht ins Gesicht geschrieben. Anlauf, Arschbombe. Im ganzen Leben bin ich nie vom Zehner gesprungen und weiß sicher, dass ich es auch niemals tun werde. Aber im Freibad kann ich neidlos alles gönnen. Es gibt ja weibliche und männliche Zauberwesen, die entsteigen dem Becken und sehen mit nassen Haaren toll aus. Aber tröstlich ist, dass 98% der Menschheit nicht dazu zählen. Alles ist sichtbar im Freibad. Die anderen haben auch Speckröllchen, Dellen in den Oberschenkeln, stolpern halbblind ohne Brille zu ihrem Handtuch. Stramme Waden, tätowiert, neben bleichen Streichholzstelzen, Neontanga neben Burkini. Sonne und Freizeit und Chlorgeruch machen auch die notorischen Nörgler weich. Vielleicht haben Streithähne nach 2 Stunden Liegewiese einfach keine Kraft mehr, sich mit anderen anzulegen. Vorgestern in der U-Bahn, eine Station vorm Schwimmbad, eingepfercht zwischen Rädern und Taschen und vorfreudig quiekenden Kindern, meckerte ein Mann. Alle wollen ins Freibad, die sollten schließen wegen Überfüllung, unerträglich. Wenn's dir nicht passt, dann geh doch ins Hallenbad. Da ist außer dir heute keiner, war die Antwort.
Diana Zulfogari hat uns mitgenommen, ins Freibad natürlich. Und hier kommt der bekannteste Bademeister der Republik, Rudi Schalupke.
Dort stehe ich also von morgens bis abends am Beckenrand, betreue ein buntes und multikulturelles Badeklientel. Und Leute, ich würde hier gerne mal was klären, was den Beruf Bademeister anbelangt. Wir sind nicht mehr das, was die Leute von uns denken. Den ganzen Tag am Beckenrand rumstehen, einen auf dicke Hose machen, ab und zu mal den Damen auf den Hintern gucken. Nein, man ist Mädchen für alles. Da ist ein komplexer Kompetenzkatalog nötig. Ja? Man ist Animateur, Kindertröster. Dann, du bist Sonderpsychologe. Bei den Jugendlichen meistens Sonderpädagoge. Und wenn es Stress gibt, Vermittler, Mediator, Sozialarbeiter und vor allen Dingen auch Stilberater. Ja? Und das zieht sich. Ich hatte vor kurzem an so einem heißen Sommertag so eine Art Stilberatungsgespräch mit 2 pubertierenden Jungs, Marke Dustin Jason. Kennt ihr die Bademode bei den Jungs? Die tragen Bermudas und unten runter haben sie alle, ohne Ausnahme, Boxershorts an. Ja, guck sie mir an. Ich glaube, es hackt. Das Unterwäsche hat im Schwimmbecken nichts verloren, ja? Und wenn die Hosen nicht mehr ganz frisch sind und ich nicht regelmäßig eine Ladung Chlor im Becken verklappe, dann ist Bazillenparty angesagt. Und dann kriegt der Begriff multikulturell. Dann kriegt der Begriff multikulturell eine völlig andere Bedeutung. Ich sag zu denen immer, Jungs, bevor ihr jetzt auf Acapulco Tower steigt und Arschbombe macht, Buchsenkontrolle.
Ausschnitt aus dem Programm Chlorreiche Tage mit CH geschrieben, das Chlor. Chlorreiche Tage von Rudi Schalupke, dem Bademeister Rudi Schalupke. Der heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Robby Pavlik und sitzt jetzt gerade an einem Bahnhof und wartet auf einen verspäteten Zug, weshalb wir mit ihm reden können. Guten Tag, Herr Pavlik.
Genau, da ist irgendein verfrühter Zug, der jetzt gerade abfährt, aber ich glaube, wir haben jetzt gleich Ruhe. Ja, ich habe also gestern, erstmal schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe gestern in der Bodenseeregion mein Programm Chlorreiche Tage gespielt und versuche jetzt von hier irgendwie wieder nach Köln zu kommen. Und mit der Bahn klappt das heute nicht so richtig. Aber
die Bahn ist zu warm.
Ja, genau.
Herr Pavlik, warum, Sie haben das auch so genannt, der nasseste Brennpunkt der Gesellschaft sei eben das Schwimmbad. Warum findet das alles im Schwimmbad statt?
Naja, ich meine, man kann diesen Ort, diesen öffentlichen Raum, Badeanstalt, kann man ja quasi als gesellschaftlich bedeutsamen Ort sehen. Das ist halt ein Ort, da kommen alle hin, ne? Ob jung, ob alt, da treffen sich verschiedene Generationen, verschiedene Kulturen, unterschiedliche Bildungs- und Einkommensschichten. Und es ist halt so, man kann es so ein bisschen als Spiegelbild der Gesellschaft sehen. Und deswegen gibt es auch viele Geschichten eben zu erzählen aus diesem Ort. Ne?
Und in der Badehose sehen Sie alle irgendwie auch ein bisschen gleicher aus jedenfalls.
Ja, so würde ich das bezeichnen. Also eine Art kommunistischer Ort, aber jetzt nicht politisch gesehen, sondern rein äußerlich, weil es ist halt so ein Gleichmacher. Die Leute sind alle halb nackt, die haben Badebekleidung an, die geben ihren Gesellschaftsstatus in der Umkleidekabine im Spind ab und sind dann somit halt auch vor der Badeaufsicht alle gleich. So sollte es zumindest sein.
Und warum machen Sie den, der die Badeaufsicht hat? In dem Programm meine ich natürlich.
Den Bademeister oder, ne, also man sagt ja eigentlich nicht Bademeister, das heißt der Fachangestellter für Bäderbetriebe oder Schwimmmeister. Da beschweren sich ja immer die Fachangestellten, dass man sie Bademeister nennt. Ne. Diese Figur, die gibt es halt schon seit über 15 Jahren, die habe ich mir irgendwann überlegt. Und jetzt bin ich eben mit diesem Bademeister Schalupke seit 15 Jahren auf Tour und erzähle halt Geschichten von einem geklorten Arbeitsplatz.
Und wenn die alle keine Klamotten mehr anhaben und die Rolex vielleicht auch im Spind geblieben ist, also sozusagen Bademode eignet sich schlecht als Distinktionsmerkmal, dann sieht man nicht mehr, wo die wirklich herkommt. Doch, man sieht es schon.
Doch, du merkst es halt, wenn sie dann den Mund aufmachen und wie sie sich dann der Badeaufsicht gegenüber benehmen. Und da ist dann halt der Punkt, wo ich sage so, hier stehen die Baderegeln, ihr haltet euch alle dran, sonst geht ihr duschen.
Sollten die nicht eigentlich vorher duschen gehen, bevor sie da ins Badewasser pinkeln?
Ja, da wissen sie mehr Bescheid als ich natürlich. Vor dem Schwimmen duschen gehen, das ist natürlich völlig klar. Und hinterher auch.
Ja, das, was Sie sehen, das geht alles, weil die keine Klamotten anhaben? Oder?
Nein, es ist so, dieses Programm, was ich da spiele, Chlorreiche Tage. Also ich würde das jetzt nicht als ein Kabarettprogramm bezeichnen. Das ist ein Comedy-Programm. Und ich würde das eigentlich so am treffendsten als Gesellschaftssatire zeichnen. Ich nehme mir halt irgendwelche Themen, die auf der Straße liegen und versuche die in diesen Mikrokosmos Schwimmbad irgendwie reinzubauen. Ne? Das heißt, wenn ich eine Nummer übers Kinderschwimmen, über die Seepferdchenkurse erzähle, dann geht's eigentlich weniger um die Kinder, mehr um die Muttis, die Kampf- und Helikoptermuttis, die ihre Kinder im SUV, im Hausfrauenpanzer durch die Gegend kutschieren und dann bei der Kursleitung Sonderansprüche stellen und sagen, mein Kind ist hochbegabt, da können sie mal direkt das Totenkopfabzeichen machen. Also so kann man sich das vorstellen.
Und würde das nicht auf dem Spielplatz gehen oder in der Schule oder so?
Nö, im Schwimmbad, weil das ein öffentlicher Raum ist, in dem so viele unterschiedliche Menschen sich aufhalten.
Weil die zwangsläufig aufeinander treffen, die gesellschaftlichen Probleme treffen da aufeinander.
Würde ich sagen.
Uns fällt jetzt gar kein anderer Ort ein, wo das so ist, ne? So ein gleichmachender Ort.
Also mir persönlich nicht. Man kann es als Ort bezeichnen, wo auch Integration stattfinden kann, ne?
Ja. Und wenn jetzt immer mehr Schwimmbäder, das wissen wir beide ja, zumachen, das ist ja auch Thema hier in der Sendung, dann bedeutet das, uns fehlt was?
Ja, eben dieser gesellschaftlich bedeutsame Ort. Ein Ort, an dem Kinder schwimmen lernen können. Also es gibt ja eine Studie, eine aktuelle, die besagt, 50% aller Kinder hierzulande können nicht schwimmen. Und das finde ich ja dann auch eine alarmierende Zahl, wo ich dann auch nicht wirklich eine Satire oder Comedy drüber machen kann. Aber man kann es zumindest mal ansprechen, dem Publikum gegenüber, ne, dass die Bäderbranche da durchaus auch Probleme hat. Ne, also dieses Bädersterben, gut, es sind halt meistens Bäder, die in den 60er, 70er Jahre gebaut wurden, die halt auch marode sind und sich nicht mehr rentieren. Aber es fällt halt einfach was weg. Man merkt es auch in den Schulen. Ne? Der Schwimmunterricht wird immer weniger. Und noch ein großes Problem, was eben dazu kommt, ist der Fachkräftemangel, den man hat bei den Fachangestellten für Bäderbetrieben. Wir haben große Nachwuchsprobleme, sage ich mal. Die jungen Leute wollen diesen Beruf nicht mehr ergreifen.
Obwohl der doch eigentlich ein Studium Generale brauchen würde. Weil die ja gleichzeitig Sozialarbeiter, Psychologen und Coaches sind.
Also ich sage ja dazu immer, du bist halt Animateur, du bist Kindertröster, du bist Sorgenonkel, Psychologe bei den Jugendlichen, Sonderpädagoge, Diplomat, Vermittler, Mediator und so weiter. Ne? Und du hast dann halt in so einem Schwimmbad, gerade an so einem heißen Sommertag, wenn da tausende Leute sind, eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Und ich vermute mal, dass die jungen Leute einfach sagen, dafür wird man auch zu wenig bezahlt. Ne, wenn sie überhaupt eine Ahnung haben, was man in diesem wichtigen Beruf zu leisten hat.
Ich merke schon, Sie haben den Beruf in den 15 Jahren, den Sie ihn spielen, haben Sie den ganz schön verinnerlicht.
Ich glaube, wenn das Komikerleben nicht mehr funktioniert, dann kann ich anfangen, als Bademeister zu arbeiten. Ich kenne mich aus. Ich müsste noch ein bisschen Chemie und Physik lernen mit diesen ganzen Chlorgeschichten und so. Aber ansonsten, glaube ich, kenne ich mich aus.
Und wenn jetzt dieser gesellschaftspolitisch wichtige Ort der Integration, wie Sie ihn genannt haben, nach und nach baden geht, dann fehlt uns eine gesellschaftspolitische Funktion?
Ich kann das nicht abschätzen, wohin das geht. Also ich finde es eine schwierige Entwicklung. Es werden natürlich neue Bäder gebaut, aber dann sind es halt Bäder, in denen keiner mehr richtig schwimmen können muss. in den Spaßbädern, da muss man ja nicht wirklich schwimmen. Da. Also ich möchte jetzt den Spaßbädern nicht zu nahe treten, aber ich finde es halt schon wichtig, dass es auch diese normalen Bäder einfach weitergeben wird.
Sagt der Bademeister Rudi Schalupka alias Robbie Pavlik. Vielen Dank für den Aufenthalt. Sind wir der Deutschen Bahn dankbar, dass wir mit Ihnen telefonieren konnten.
Ja, okay. Alles klar. Dann wünsche ich einen schönen Tag.
Und genau damit machen wir weiter mit einem schönen Tag in HR2 Kultur und dem Thema Nasser Brennpunkt. Hier kommt Kurt Tucholsky, ein Ausschnitt aus seiner Geschichte. Herr Wendriner nimmt ein Bad.
Bademeister, unerhört. Ist die Ostsee für die Kundschaft da oder sind Sie für die Ostsee da? Was sich diese Leute erlauben. Nun geben Sie schon her den Bademantel. Hier, nein, da, Herrgott. Nächstes Jahr gehen wir ins Gebirge. Ich werde Ihnen schon was zeigen. Nein, die Zelle da will ich nicht, die andere. Morgen, Gumpel. Na, Sie auch hier? Ja? Nehmen Sie doch die Zelle nebenan. Können wir uns doch ein bisschen unterhalten. Meine Tür schließt nicht. Haben Sie sowas schon gesehen? Verflucht. So, jetzt ist sie zu. Eine Hitze ist das heute. Ist das Wasser warm? 16 Grad? Das Thermometer geht sicher nach. Wo wohnen Sie? Wir wohnen im Palast mit Bad. Natürlich, Gott, man braucht sie eigentlich gar nicht. Aber meine Frau Gumpel, ist bei Ihnen auch so ein Sand in der Zelle? Ekelhaft, überall ist Sand. Wie? Wer ist hier? Gutenberg? Hab ich nicht gesehen. Nein. Wie? Nein, ich kenne ihn bloß oberflächlich. Er war bei mir zur Geschäftsaufsicht. Gumpel, haben Sie die Abendzeitung? Wie stehen Ufer? Wie? Und Höchster? Und Oberbedarf? Nischt los jetzt. Ich mach auch fast gar nichts mehr. Was tut sich noch? Entwaffnungsnote? Meine Badehose ist mir zu klein. Sehen Sie mal unter Familienanzeigen nach, ob Georg Wertheimer drin steht. Steht nicht drin? Komisch. Sind Sie fertig? Ich bin auch fertig. Wissen Sie, Gumpel, so ein Bad, das ist direkt was Erfrischendes. Das bringt einen doch wieder mal auf andere Gedanken.
Kurt Tucholsky. Nasser Brennpunkt, der Tag mit dem Bademeister in HR2 Kultur. Der Bademeister als Comedy ist beliebt, aber den echten Job am Beckenrand, der eigentlich nicht Bade, sondern Schwimmmeister heißt oder noch komplizierter Fachangestellter für Bäderbetriebe, will kaum noch jemand machen. Es herrscht Mangel. Allein in Hessen fehlen 400 Schwimmmeister, bundesweit sind 2500 Stellen unbesetzt. Alisa Schmitz hat aber eine Schwimmmeisterin gefunden, die auch noch jung ist.
Für Jasmin Bangert aus Biebertal sind das Plätschern des Wassers und die Stimmen der fröhlichen Kinder die schönsten Geräusche. Die Ende 20-Jährige wusste schon früh, dass sich ihr Traumberuf am Beckenrand eines Schwimmbads abspielt.
Ich liebe diesen Job tatsächlich wegen den Menschen, dem Umgang mit Kindern, mit den Älteren. Es gibt zwar viele Diskussionen, aber das ist diese Herzlichkeit, die zurückkommt. Man wird gegrüßt, es kommen kleine Geschenke wie Kekse, weil der Badegast einen gerne sieht. Einfach nur wegen dem Lächeln, wegen dem Grüßen. Und das finde ich ganz toll.
Aber den Job als Fachangestellte für Bäderbetriebe, den viele nur unter dem Namen Bademeister kennen, wollen viele nicht mehr machen. Etwa 400 Fachangestellte fehlen allein in Hessen. Besonders betroffen sind die Gemeinden auf dem Land, wie Michael Schad, Geschäftsführer des Landesverbandes Deutscher Schwimmmeister, sagt. Damit meint er vor allem die Bergstraße, den Kasseler Raum und den Taunus. Einer der Gründe ist laut Michael Schad schlechte Bezahlung. In Hessen verdienen Bademeister im Durchschnitt zwischen 1.700 und 2.000 Euro brutto. Aber auch das Bild, das von einem Schwimmmeister vermittelt wird, sei schwierig.
Man sieht immer nur den Schwimmmeister, der am Beckenrand steht, und hier fehlt einfach so das Wertgefühl für den Beruf. Das muss einfach ein Umdenken in der Bevölkerung stattfinden. Man will zwar ein Schwimmbad haben, man will aber nichts dafür bezahlen, ja, und die Kommunen stehen finanziell mit dem Rücken an der Wand, und das spiegelt sich natürlich dann in vielen Bereichen dann eben auch in der Bezahlung wieder.
Und das Fehlen der Fachangestellten in den Schwimmbädern macht sich schon jetzt bemerkbar. In Biebertal mussten beispielsweise zwei Schwimmgruppen geschlossen werden, weil die Mitarbeiter sonst an ihre Grenzen gekommen wären. Jasmin Bangert.
Wir haben so gut wie keine Aushilfen mehr, die wir einsetzen können und dürfen, weil eben so wenig da sind. Das müssen wir alles selber abfangen. Das heißt, wir arbeiten 10, 14 Stunden, wenn es blöd läuft, und das wirklich am Stück. Da gibt es nicht viel Ausweichmöglichkeiten.
Um dem Mangel entgegenzuwirken, werden teilweise Rentner zurückgeholt oder das Personal über Dienstleister eingestellt. Es wurde einfach versäumt, sich rechtzeitig um Nachwuchs zu bemühen, sagt Michael Schad. Viele Bäder setzen deshalb mittlerweile auf das Internet. Und das auch mit Erfolg, wie Wiesbaden zeigt. Mit einer Facebook-Kampagne haben sie erfolgreich Bademeister werben können.
Peter Hartzheim, 45 Jahre lang als Schwimmmeister aktiv gewesen, jetzt immer noch als Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister. Guten Tag.
Guten Tag.
Viele Arbeitsplätze für Ihre Kolleginnen und Kollegen existieren nicht mehr, weil in den letzten Jahren viele Schwimmbäder geschlossen worden sind, da den Gemeinden das Geld ausgegangen ist. Wir haben sie kaputt gespart, um es deutlich zu sagen. Dennoch fehlen 2500 Schwimmmeister in Deutschland. Allein in Hessen sollen es 400 sein. Liegt das tatsächlich daran, dass versäumt wurde, rechtzeitig auszubilden, wie wir das eben gehört haben?
Also das ist mit ein Grund, dass wir halt eben diesen Fachkräftemangel jetzt haben, denn dieser Prozess, der kommt nicht schlagartig, der ist schleichend die letzten Jahre eingetreten. Obwohl wir schon seit mehreren Jahren auch auf das Thema aufmerksam machen, wird halt eben nicht darauf reagiert. Und unsere Forderung ist halt eben, dass der Beruf des Schwimmmeisters in der Öffentlichkeit, wie der Kollege Schatt auch schon sagte, mehr Wertschätzung erfahren sollte. Und zwar auf diese Art und Weise, dass halt eben die Leute draußen vor Ort sehen, was macht der Schwimmmeister eigentlich.
Da kommen wir gleich noch zu, aber da war eben auch vom Geld die Rede. Von 1700 bis 2000 Euro Lohn und, Achtung, 14-Stunden-Tagen. Abgesehen mal davon, dass ein 14-Stunden-Tag gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt, sind das ja auch nicht gerade attraktive Bedingungen, oder?
Absolut nicht, denn das ist wahr. Bloß die Betriebe, die einem Tarifpartner unterliegen, die zahlen also relativ gut noch. Das heißt, im Tarifvertrag öffentlicher Dienst oder TVV, da geht ein Fachangestellter für Bäderwesen mit 2,4, 2,5 Anfangsgehalt nach Hause, brutto wohlgemerkt. Während es bei vielen Privatbetrieben oder Betreibern halt eben so ist, dass die Kollegen unter 2.000 Euro brutto liegen. Und damit kann man keine Familie gründen, geschweige denn ernähren.
Nicht mal auf dem Land. Nun ist Schwimmmeister ein Ausbildungsberuf, dauert normalerweise 3 Jahre, bis man den Abschluss hat. Was ist da alles zu lernen, dass man dafür 3 Jahre Zeit braucht?
Also, erstens mal müssen Sie etwas sportlich agil sein. Sie sollten des Schwimmens kundig sein. Dann sollten Sie
Rettungsschwimmer haben. Gehört das dazu?
Rettungsschwimmer ist von Vorteil, ist nicht verkehrt, wenn man Rettungsschwimmpass in Silber hat. Viele unserer ehemaligen Kollegen kommen aus den Vereinen und haben dann diese Grundvoraussetzungen und bauen darauf auf. So, und jetzt ist es natürlich so, was kommt dazu noch dabei? Wir sind Ersthelfer, wir sind Seelentröster, wir sind Psychiater, wir sind Animateur, wir sind Marketingleiter. Unsere Kollegen müssen die Wasseraufbereitung ständig am Laufen halten. Denn gerade auch die Wasseraufbereitung ist also sehr wichtig, weil das Wasser eine gewisse Qualität haben muss, wo die Badegäste gar keine Ahnung von haben. Dann kommt dazu, dass da Immobilienwerte sind, Anlagen, Lüftungen, Pumpen, Motoren, die repariert und gewartet werden müssen. Also ein großer Bereich.
Also die Wartung und auch Reparaturen macht der Bademeister auch, also der Schwimmmeister.
Das machen wir auch, größtenteils selber. In großen Anlagen machen das Kolonnen, aber in dem 80% der Bäder bundesweit machen das die Schwimmmeister alles selber. Mhm.
Gibt es da in der Ausbildung auch eine Abteilung Psychologie und Konfliktmanagement? Denn das brauchen Sie ja auch.
Das ist mit Sicherheit auch mit drin. Wie gesagt, das ist ein vielseitiges Angebot. Diese Sachen werden alle vermittelt und können nachher dann, wer eine gewisse Affinität zu gewissen Bereichen hat, auch entsprechend fortgebildet werden. Dafür bieten wir auch Kurse an. Gerade auch im Moment, wo diese Aggressivität in den Bädern wieder auftaucht, da gibt es dann Deeskalationslehrgänge auch für unsere Kollegen, für Schwimmmeister, die also dann auch ihrem Mann stehen dann.
Das heißt, es gibt Fortbildung, gibt es dann auch mehr Geld? Also ich meine, wird das irgendwie attraktiv gemacht?
Das ist die Frage, wie der Arbeitgeber mitspielt dabei. Normalerweise sollte es ein bisschen mehr geben dann. Denn wie schon gesagt, ich hätte mir gerne so ein Trio Infernale, so wie Heil, Spahn und Giffey, die für die Krankenpflege, Altenpflege, sagen wir mal, Maßstäbe festsetzen, wie viel Fachkräfte in den einzelnen Arbeitsstellen arbeiten müssen. Das würde ich mir vielleicht in unserem Bereich auch wünschen. Vielleicht nicht in der krassen Zeit wie jetzt, aber das wäre eine schöne Maßnahme, dass man den Arbeitgebern, den Badbetreibern vorschreibt, ihr müsst Fachkräfte in die Bäder haben, um die Garantie für die Sicherheit in den Bädern zu gewährleisten.
Das wäre doch ein schönes politisches Programm für das Sommerloch, das ja jetzt unweigerlich kommt. Da hören wir in den Medien immer gerne solche Ausfälle von Politikern. Das müssen Sie mir noch mal weitergeben.
Also das gebe ich mit Sicherheit weiter. Das ist mein Ziel auch für die Kollegen, etwas zu erreichen. Bloß wir müssen die Leute erstmal wachrütteln. Ne?
Was am Ende herauskommt, wenn das Land keine Schwimmmeister mehr hat und immer weniger Schwimmbänder, das zeigt eine Statistik, nach der inzwischen, es wurde vorhin schon angesprochen, nach der inzwischen über die Hälfte, vorhin war von der Hälfte die Rede, aller Grundschüler nicht mehr schwimmen können. 59% laut Deutscher Lebensrettungsgesellschaft. Entsprechend steigt die Zahl der tödlichen Badeunfälle, gerade von Kindern und Jugendlichen. 504 Tote nach Badeunfällen waren es 2018 insgesamt. Anstieg bei Kindern 38%. Führen Sie diese schlechten Zahlen auf mangelnde Bäder und zu wenige Schwimmmeister zurück oder ist das ein Versagen der Schulen?
Also das muss man ein bisschen differenzieren. Diese tödlichen Unfälle, die passieren hauptsächlich in freien Seen, Bächen, Flüssen.
Ja klar, aber die Leute können halt nicht schwimmen dann.
Das ist richtig. Ja. Das führe ich dann, wenn man es so nimmt, kann man das darauf zurückführen dabei. Und auch da müsste was getan werden. Aber da ist das Problem wieder, unsere Kollegen geben schon Schwimmkurse ohne Ende. Das Problem ist noch ein bisschen diffiziler. Man müsste in die Grundschulen gehen und dort auch mehr Sportlehrer und mehr Sportkapital zusammenstellen. Da ist die Politik auch gefordert.
Aber 25% der Grundschulen haben zum Beispiel gar keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad, wo sie Schwimmunterricht überhaupt geben könnten, falls sie einen Lehrer hätten, der das kann.
Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist traurig.
Ja, schon. Aber was machen wir?
Ja, wir müssen unsere Politiker aufrütteln. Es müssen, ich habe es heute Abend in der Nachricht gehört, angeblich sind 110 Millionen wieder für die Sanierung der Bäder ausgegeben worden, die aber nur anstatt an ca. 300 bis 350 Badbetreiber, nur an 60 Badbetreiber runtergegangen ist. Und da muss der Anfang gemacht werden. Es müssen mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
Ich habe das auch wieder von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, 6.500 Bäder in Deutschland. Also da müsste
600.000 ist ein bisschen hoch. Wir reden ungefähr von knapp 6.000. 5.950. Eine genaue Zahl können wir im Moment noch nicht mehr ermitteln. Es gibt zwar einen Bäderatlas bei der Deutschen Gesellschaft fürs Badewesen, wo das so ein bisschen definiert ist, und da liegen wir bei knapp 6.000 Bädern.
Gut, also müsste man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
So ist es.
Peter Harzheim.
Wir brauchen einen neuen goldenen Plan, wie in den 70er Jahren.
Als viele Bäder gebaut wurden, das stimmt.
Richtig.
Peter Harzheim, 45 Jahre lang als Schwimmmeister aktiv gewesen und wir haben es gehört, immer noch sehr aktiv als Präsident des Bundesverbandes Deutscher Schwimmmeister. Vielen Dank. Nasser Brennpunkt, der Tag mit dem Bademeister in HR2 Kultur. Hier kommt ein Ausschnitt aus John von Düffels Roman Vom Wasser.
In der Diemel hatten wir schwimmen gelernt. Dort hatten wir zum ersten Mal beide Arme geradeaus von uns gestreckt und dann geteilt und unsere nackte Brust dem Wasser dargeboten, im Vertrauen, es würde nicht mit kalter Hand nach unseren Kinderherzen fassen, sondern uns hell und freundlich umspielen, uns tragen und nicht in die Tiefe reißen. Unter der silbergrauen Oberfläche schimmerte unsere Haut vor uns weiß im klaren Wasser. Kleine Wellen und Strudel begleiteten unsere Arme, wenn wir sie teilten und wieder zusammenführten. Sie waren Spielgefährten, die uns glucksend und plätschernd aufmunterten, weiterzumachen, nicht aufzuhören, noch weiter hinauszuschwimmen. Sie, diese kleinen Quirle und Wellenzüge, verhießen uns die Beherrschbarkeit des Wassers, zeigten uns und unseren rudernden Armen, wie leicht es war, dem Wasser die Gestalt unseres Willens zu geben. Es brauchte nur eine Armbewegung, um eine spiegelglatte Oberfläche zu kräuseln und mit auseinanderdriftenden Wasserringen zu überziehen. Es brauchte nur ein paar kräftige Züge und wir schoben kleine Bugwellen vor uns her, die sich hinter uns schlossen wie Umhänge aus Wasser, wie ein unsere kleinen Körper einhüllender Stoff. Es war eine übermütige Ahnung unserer Macht über die Macht des Wassers. Doch es war eine Ahnung, die das Wasser selbst uns gewährte. Es war eine Gunst des Wassers, seine Großzügigkeit, dass es unseren kleinen Körpern gestattete, Könige zu sein, die spritzend, platschend und prustend über das Wasser herrschten, während unter unseren strampelnden, paddelnden, kleinen Füßen der sanfte Strom des Wassers gleichmütig und unaufhaltsam seiner eigenen Richtung folgte.
Aus John von Düffels Roman Vom Wasser. Das Sterben der Schwimmbäder hält schon lange an. Viele sind schon weg und viele, die noch da sind, sind gefährdet, weil wir seit 3 Jahrzehnten ungefähr die öffentliche Verwaltung kaputt sparen und den Kommunen schon lange das Geld ausgegangen ist. Im Dautphetal im Kreis Marburg-Biedenkopf gab es gleich 4 Frei- und 2 Hallenbäder aus den Zeiten, als es den Gemeinden noch besser ging. Und es gibt sie immer noch, allerdings wird keines von ihnen noch von der Kommune betrieben. Mike Morkluff berichtet.
Das Freibad in Dautphe ist dieser Tage wieder gut besucht. Seit Mitte Juni hat es werktags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Gerade für Schulkinder ist das traumhaft, bei den heißen Temperaturen und den anbrechenden Sommerferien. Bei den anderen Freibädern in der 12.000 Einwohner zählenden Gemeinde Dautphetal im Hinterland sieht die Lage ganz ähnlich aus. 30 bis 50 Ehrenamtliche helfen jeweils bei den Bädern mit. Vor mittlerweile 6 Jahren machten die Bürgerinnen und Bürger von Dautphetal aus ihrer Not eine Tugend, erinnert sich die Kassiererin des Trägervereins des Freibads in Dautphe, Ingrid Klingelhöfer.
In 2003 waren die Kosten für die Gemeinde zu hoch. Daraufhin wurde eben uns auferlegt, dass wir Fördervereine gründen müssen oder die Freibäder werden alle geschlossen. Und daraufhin haben wir, weil wir unser Schwimmbad erhalten wollten, eben den Förderverein gegründet. Und seitdem führen wir das Schwimmbad alleine.
Aufsicht, Technik, Gastronomie. Darum kümmern sich die Dautphetaler ehrenamtlich. Dabei bleiben die Eintrittspreise erschwinglich. Im Freibad in Dautphe kostet der Eintritt für Erwachsene 3 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt sogar frei. Günther Grebe ist Vorsitzender des Trägervereins des Hallenbads in Dautphetal-Friedensdorf. Das große Geld nehmen die Trägervereine im Ort nicht ein, sagt er. Aber darum gehe es auch nicht.
Wir werden keinen Gewinn erwirtschaften, aber es geht ja nur darum, die Kosten reinzuwirtschaften und eventuell kleine Rücklagen zu bilden für irgendwelche Rückschläge, die natürlich kommen. Im Moment trägt es sich noch.
Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden verbringen Günther Grebe und seine Vereinskollegen in den Bädern. Und sie sehen sehr gerne nach dem Rechten, mähen die Wiesen oder füllen die Getränkebestände in den Kiosken auf. Dieses private Engagement kommt bei den Badegästen in Dautphetal gut an.
Ich finde, das fördert die Familienfreundlichkeit, weil die kleinen Freibäder, das ist familiär übersichtlicher. Die Kinder treffen ihre Freunde und jeder guckt nach jedem halt. Also ich finde auch für neue Familien, die kommen leichter ins Dorf rein zur Integration. Sehr toll ist das.
Ich finde das sehr gut, dass das ehrenamtlich gemacht wird. Ich bin aber der Meinung, dass die Kommunen auch für die Steuerabgaben, die sie bekommen, sich ein bisschen mehr an den Bädern beteiligen könnten. Weil das lässt ja ein bisschen nach in den letzten Jahren.
Doch genau da liegt das Problem. Weil viele Kommunen finanziell klamm sind, können und wollen sie nicht mehr für den Betrieb eines oder mehrerer Bäder aufkommen. Dautphetals Bürgermeister Bernd Schmidt sagt, dass die Gemeinde jedes Jahr darum kämpfen muss, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.
Über einen großen Handlungsspielraum zu diskutieren, bleibt offen. Das ist nur unter größter Kraftanstrengung bisher möglich gewesen.
Bis zu 12.000 Euro erhält jedes Bad pro Jahr für den laufenden Betrieb von der Gemeinde. Für mehr, so Bürgermeister Schmidt, sei einfach kein Geld da. Bei größeren Reparaturen, wie 2014, als die Wassertechnik im Freibad in Dautphe ausgetauscht werden musste, oder im vergangenen Jahr, als im Bad im Ortsteil Herzhausen die Wasserversorgung saniert wurde, halfen das Land Hessen oder der Kreis Marburg-Biedenkopf aus.
Mike Markloff über das Schwimmbad in Dautphetal, um das sich jetzt die Bürger kümmern, nachdem die Gemeinde nicht mehr kann. Es gelingt nicht oft, ein Schwimmbad zu retten, weshalb wir nun auch zu einem kommen, das nicht gerettet worden ist, aber dennoch weiterlebt. Es ist das Stadtbad am Prenzlauer Berg in Berlin und es lebt weiter in dem Roman »Der Bademeister« von Katharina Hacker. Und Katharina Hacker haben wir im Löwenberger Land in Brandenburg erreicht. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie erzählen in Ihrem Roman, ist schon eine Weile her, aber Sie werden sich erinnern, wie Sie es geschrieben haben, 2001 erschienen. Sie erzählen in Ihrem Roman die Geschichte eines Bademeisters, der abgewickelt wird. Sein Bad ist geschlossen, er ist entlassen, aber er will nicht von seinem Arbeitsplatz lassen. Das Buch beginnt, als das Bad schon geschlossen ist und der Bademeister spricht dann mehr mit sich selbst als zu uns, zu den Lesern, über das Ende und wie es dazu kam. Ist das auch ein Buch über das Ende der DDR?
Ja, und über das Ende einer ganzen Zeit am Prenzlauer Berg, denn das war nicht nur ein Schwimmbad, sondern tatsächlich auch noch ein sogenanntes Volksbad, in das ich damals gegangen bin, um mich zu baden, um zu duschen, weil ich kein richtiges Bad hatte in meiner Wohnung. Ich habe in der Nähe gewohnt, in der Nähe des Sehnefelder Platzes und es war kalt und ich hatte gehofft, dass ich da jetzt eine warme Badewanne vorfinde. Aber stattdessen gab es nur leere Badewannen und eben auch ein leeres Schwimmbecken.
Sie sind nicht im Osten geboren, Sie kommen aus Frankfurt am Main, leben aber seit den 90er Jahren in Berlin. Das heißt, Sie haben das Ende dieses Schwimmbades miterlebt. Oder war das plötzlich zu und Sie wollten noch mal baden und konnten dann nicht mehr?
Ich habe es verpasst. Ich bin am 1. April 1996 dahin gegangen. Ich kannte mich gar nicht gut aus in Berlin und auf dem Prenzlauer Berg nun schon gar nicht. Und da war es just an diesem Tag geschlossen worden.
Ah, und daher kam dann die Idee, ich mache jetzt das Schwimmbad zu dem Ort in meinem Roman und den Bademeister zum Protagonisten.
Ich war so enttäuscht und habe dann die Bademeisterin oder die zuständige Dame gefragt, ob ich denn wenigstens rein dürfte, weil sie mich abweisen wollte und sollte und musste. Und dann hat sie netterweise erlaubt, dass ich alleine da ein bisschen herumlaufe, eben auch in dem leeren Becken herumlaufe und mir die Räume angucke, in denen tatsächlich noch die Badewannen auf ihren Löwenfüßen standen.
Nämlich das gab es dort noch. Es war noch ein mit Kohle beheiztes Schwimmbad und es gab tatsächlich Badewannen, wo man baden konnte, wenn man kein eigenes Bad hatte. Wie Sie ja, damals auch.
Genau, ob das noch mit Kohle beheizt war, ist eine gute Frage.
Im Roman wird es mit Kohle beheizt.
Ja, aber in echt, jetzt, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja lustigerweise so, dass man, wenn man was erfunden hat, tatsächlich ein Stück in die eigene Erinnerung einpflanzt, als etwas, was auch gewesen sein könnte. Ich weiß genau, dass es in dem Roman im Keller des Schwimmbades ein Aquarium gibt mit Welten. Ich bin aber nicht mehr sicher, ob ich da wirklich ein Aquarium gesehen habe, was ja auch sein kann.
Egal, jetzt ist es da. Also jetzt ist es auf ewig in diesem Keller, gab es ein Aquarium. Aber ganz generell zum Schwimmbad. Ein Schwimmbad ist ein öffentlicher Ort, darum geht es auch heute in unserer Sendung. Wir haben ja das getitelt heute Nasser Brennpunkt, also ein Ort, an dem zudem alle relativ gleich sind, weil Badeklamotten sich wirklich nicht eignen als Distinktionsmerkmal. Gut, man kann noch die Rolex am Arm behalten, dann sehen die anderen, dass man irgendwie so ein Protzteil hat, aber vielleicht gucken sie auch da gar nicht hin. Also das Schwimmbad ist irgendwie etwas Besonderes und es ist dann wohl auch etwas Besonderes, wenn solch ein öffentliches Gebäude geschlossen wird. Anders als wenn ein Betrieb abgewickelt wird oder wenn ein Wohnhaus abgerissen wird. War es das auch, was Sie fasziniert hat?
Ja, weil man so deutlich gespürt hat, dass die Öffentlichkeit sich zurückzieht aus so einem Ort. Das war ja von Anfang an eben konzipiert. 1904 circa ist das erbaut worden mit einigen anderen öffentlichen Einrichtungen in Berlin. Sieht man ja auch Schulen, Schwimmbäder. Und man spürt sehr deutlich, wenn sich ein Ort nicht nur gewissermaßen abschließt nach außen, sondern wenn er plötzlich entleert ist dieser Öffentlichkeit. Ist nochmal was anderes, als wenn es auch ein Wohnhaus wäre oder wie Sie sagen, Betrieb, irgendwas Privates.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, das war damals auch in der Zeit so, dass sich das alles verschlossen hat in Berlin?
Das war schon drastisch und man konnte ja zugucken, wie die Häuser sich leeren und man konnte natürlich auch zugucken, wie die Häuser, die zu verfallen drohten, jetzt plötzlich doch wieder zu neuem Leben erwachen und renoviert werden.
Das gilt jetzt für das ganze Viertel Prenzlauer Berg, wo ja viele Wessis hingezogen sind und viele Ossis ausgezogen sind. Und das Schwimmbad selber, es geht mit so einem alten Schwimmbad ja auch immer Geschichte unter. Sie haben gesagt 1904, wenn es abgerissen wird, ist diese Geschichte weg. Im Fall Ihres Romanschwimmbads ist es deutsche Geschichte at its best sozusagen, inklusive Nazizeit und DDR. Wofür steht das Schwimmbad?
Das Schwimmbad steht für einen Ort mit Verstecken. Das Schwimmbad steht für einen Ort, in dem man eben Räumlichkeiten hat, in dem man tun und lassen kann, was man mag, weil es vom Auge der anderen etwas abgeschirmt ist. Deswegen habe ich da einen Verhörkeller erfunden, auch um das zu kondensieren. Das ganze Bad war für mich eigentlich ein Erinnerungsort, ganz im klassischen Sinne. Also ein Ort, der dazu einlädt, tatsächlich in jeder Ecke ein Stück der deutschen und DDR-Geschichte noch einmal abzurufen.
Weil so ein Schwimmbad halt auch sowas hat, weil dieses als öffentliches Gebäude und geschichtsträchtig 1904 gebaut, das bietet das an, von sich aus eigentlich.
Ach, ich fand schon und ich habe mich damals mit der antiken Gedächtniskunst beschäftigt und da spielen bestimmte Arten von Architektur immer eine Rolle, unter anderem Säulen, ganz platt. Kann man sich ja vorstellen, griechische Säulen oder eben auch Jahrhundertwende-Säulen des vergangenen Jahrhunderts, weil man da die Gedächtnisinhalte gewissermaßen niedergelegt hat, um sie dann, indem man die Säulen abgeht, wieder abzurufen. Also man versucht, eine architektonische Ordnung mit der eigenen Ordnung der Gedanken und der Erinnerungen zu verknüpfen, um sich das zu vergegenwärtigen. Deswegen war das für mich naheliegend.
Und deswegen steht auch eine so banale Sache wie eine Badewanne auf Löwenfüßen.
Vielleicht, ja. Ja.
Und wofür steht jetzt der Bademeister in diesem öffentlichen Ort, Schwimmbad und in diesem Gedächtnisort? Was macht diese Person so besonders? Er ist ja irgendetwas zwischen Dienstleister und Aufsicht.
Ich glaube zum einen, weil er auch ein Beobachter ist. Und zwar beobachtet er, um zu verbieten und gebieten. Und im Zweifelsfall beobachtet er natürlich auch, um zu retten. Er ist dafür da, dass die Leute nicht ertrinken. Er ist auch derjenige, der trotz des Egalisierenden der Kleidung ja sehen wird, wie die Körper sind. Die sind ja nackt, aber ich finde es, finden Sie nicht auch, es ist trotzdem so auffällig, wie sich die soziale Schicht in der Physis manifestiert, fast immer, oder? Mhm. Auch gerade bei Kindern finde ich das ziemlich schmerzlich und fürchterlich, dass man ganz oft sehen kann, ob das Kinder sind, die sorgsam erzogen werden, zu Bewegung angehalten und rausgehen und so weiter, oder Kinder, die mit einer Chipstüte und dem Handy in der Ecke geparkt werden.
Der Bademeister Hugo selber, ich will nur einmal noch einen Satz vielleicht zu ihm, der ist im Roman ja irgendwie auch wie sein Bad. Er hat schon ein paar Risse im Putz, es bröckelt hier und da und wir lernen immer mehr über Bad und Bademeister in diesem inneren Monolog oder dem Gespräch mit sich selbst, die da irgendwie gemeinsam untergehen. Sind die beiden aus der Zeit gefallen?
Ja, ich glaube, man fällt immer aus der Zeit, wenn man Arbeit und Arbeitsort in einem verliert. Und man verbindet sich ja auch physisch mit den Orten, in denen man arbeitet. Wenn das weggezogen wird, also unter den Füßen weggezogen wird, dann verliert man tatsächlich den Boden. Und die Frage war für mich auch, was ist das denn jetzt genau für ein Land eigentlich? Ich hatte ja in Israel gelebt und war nach Deutschland zurückgekommen und dann eben in diesen Ostteil Berlins gezogen, den ich vorher nicht kannte. Und für mich war die Frage, was für ein Land ist das jetzt überhaupt, in dem ich da wieder ankomme? Und dadurch, dass mein Blick sehr von außen kam, hat es mich wahrscheinlich besonders bewegt, diese Menschen zu sehen, die wirklich komplett ihr Land verlieren und ihre Orientierung verlieren und die sich sehr schwer tun, ihre Würde zu bewahren.
Die Schriftstellerin Katharina Hacker. Wir haben gesprochen über ihr Buch Der Bademeister. Vielen Dank.
Der kleine Erziehungsratgeber. Heute Bademeister.
Bademeister sind Menschen mit besonderen pädagogischen Fähigkeiten.
Also, die haben erstens immer den Überblick und zweitens geben sie klare Anweisungen.
Da kann sich mancher Erziehungsberechtigter ein Beispiel nehmen.
Also, wenn wir ins Schwimmbad gehen, dann haben wir ja richtig gute Laune. Und alle um uns herum haben auch gute Laune. Aber so ein Bademeister bleibt trotzdem cool. Der lässt sich überhaupt nicht beeindrucken.
Das sind Eigenschaften, die einen guten Pädagogen auszeichnen.
Also, wir kommen rein und dann sagt er:
Erst duschen!
Wir duschen, kommen raus, laufen los.
Nicht laufen!
Dann springen wir ins Wasser.
Nicht springen!
Dann planschen wir ein bisschen rum.
Nicht rumplatschen!
Nehmt euch mal ein Beispiel an mir.
Nehmt euch mal ein Beispiel an eurer Schwester.
Ich schwimme ganz ordentlich hin und her.
Die schwimmt ganz ordentlich hin und her.
Das sind klare Ansagen.
Ja, das versteht man gleich. Sowas könnten wir zu Hause auch mal brauchen.
Richtig, führen wir uns mal folgendes Beispiel vor Augen.
Wenn ich zum Beispiel Hausaufgaben machen soll.
Mein Herz, mach doch bitte mal deine Hausaufgaben.
Och nö. So ein Bademeister sagt einfach:
Hausaufgaben!
Natürlich, Hausaufgaben.
Sehen Sie?
So geht das.
Also.
Aufräumen!
Natürlich, aufräumen.
Alles klasse.
Bis zum nächsten Mal.
Damit das mal ordentlich ist.
Jawohl.
Wie bei eurer Schwester.
Wie bei unserer Schwester? Tja.
Bei unserem Kleinen.
Das kann er haben.
Erziehungsratgeber.
Der kleine Erziehungsratgeber zum Thema Bademeister. Nasser Brennpunkt, der Tag mit dem Bademeister in HR2 Kultur. Vorhin hatten wir eine Schriftstellerin, die über ihren Roman Der Bademeister sprach. Jetzt haben wir hier noch ein Schwimmbad zu bieten, das von einem weltberühmten Schriftsteller entworfen und gebaut wurde. Dazu müssen wir allerdings nach Zürich reisen. Rainer Hartmann nimmt uns mit.
Ach, ist das frisch bei Max im Bad und so schön. Und das höchste der Gefühle im Freibad am Letzigraben ist tatsächlich der 10-Meter-Turm, den Max Frisch Kühn entworfen hat. Ein so außergewöhnliches Bauwerk, dass Max Frisch seinen Dichterfreund Bertolt Brecht unbedingt hier hochschleppen musste. Alles an diesem Projekt atmet Harmonie und Ruhe, schreibt die Neue Zürcher Zeitung bei der Eröffnung. Jedes Ding steht an seinem richtigen Platz. Reizvoll, parkähnlich, eine Schmuckanlage ist das Max Frisch Freibad. Es gefällt den Sommergästen noch heute hier.
Super.
Ja, gut.
Ja, gut, sehe ich.
Ja, ich komme zum Schwimmen her. Das ist ein schönes Bad, ja. Ich bin nämlich Deutschlehrer. Ich zeige das manchmal in den Klassen.
Und die machen sogar Lesungen hier, schmökern in Max Frisch Büchern, die in der kleinen, aber feinen Ausstellungshalle im Bad eine Bibliothek füllen. Es gibt Bilder vom Bau der Becken, der Umkleiden des Kioskhäuschens. Und zu sehen sind auch die Baupläne von Max Frisch, der nicht daran geglaubt hatte, sich allein mit dem Schreiben über Wasser halten zu können und deshalb Architektur studiert hat.
Das war der Beruf meines Vaters. Bin als Architekt tätig gewesen, insgesamt 12 Jahre. Als freier Schriftsteller habe ich mich etabliert im Lebensalter von 42 Jahren.
Weit vor seinen Erfolgen mit den Romanen Homo Faber oder Stiller hat Max Frisch einen ganz anderen Erfolg hinbekommen. Ein Freibad in schönen Farben und Formen mit prächtigen Bäumen. Und die Wochenschau der Schweiz hat groß darüber berichtet.
Zürich ist stolz auf sein neues, vom Dichter-Architekten Max Frisch gebautes Freibad Litzigraben. Eine erfrischende Oase in der Häuserwüste eines weit vom See entfernten Quartiers. Mütter mit ihren kleinen Kindern haben ihr eigenes Bad.
Alle, die den Dichter Max Frisch lieben und verehren, sind natürlich schon eine Runde hier geschwommen. Auch der Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki hatte das mal bekannt.
Also wissen Sie, Lezigraben, ja, hat mir sehr gefallen. Ich habe ja schon manches getan für die deutsche Literatur.
Und auch geschwommen ist er dafür. Ausflug ins Max-Frisch-Freibad am Zürcher Lätzigraben. Gabi Schirmacher hier bei mir im Studio, Autorin des Buches Public Swimming. Das Buch hatte auch einen Untertitel und der ist in Deutsch. Die schönsten 51 Freibäder, Naturbäder und Badeseen in den Regionen Aschaffenburg, Darmstadt, Frankfurt, Gießen und Wiesbaden. Kann man einfach Rhein-Main-Gebiet sagen, oder? Guten Tag.
Hallo, guten Tag. Süd- und Mittelhessen, also dem Nordhessischen bin ich nicht ganz so zugetan gewesen.
Ich nehme an, Sie können schwimmen und Sie tun es auch.
Ja, und zwar sehr häufig und sehr gerne. Auch mit einem gewissen Entdeckergeist.
Und wieso, ja, das braucht man, glaube ich, auch. Haben Sie sämtliche Schwimmbäder in der Region unter die Lupe genommen?
Also sämtliche. Mir entwischt dann doch immer noch das ein oder andere. Ich glaube, wir haben in Hessen alleine 280 Freibäder, wenn mich nicht alles täuscht, insgesamt über 500 Schwimmbäder.
Und wieso haben Sie das gemacht? Also weil Sie selber privat immer auf der Suche sind nach dem nächsten schönen Bad?
Ja, also ich habe nach einem schweren Unfall vor 10 Jahren musste ich schwimmen, weil das die einzige Möglichkeit war, wieder zum Laufen zu kommen. Mhm. Das war eigentlich der Auslöser vor 9 Jahren. Und mit der Zeit wurde es mir in den eigenen Gefilden etwas langweilig. Und dann bin ich mit meinem damaligen Freund losgezogen und wir haben Naherkundung betrieben und dabei ganz viele Schwimmbäder entdeckt. Und das wurde dann zur Leidenschaft.
Was ist für Sie ein schönes Schwimmbad, das den Ausflug dann auch lohnt? Oder ein schöner Badesee? Was muss da sein? Was darf da nicht sein, könnte man auch fragen.
Das kommt ja wiederum ganz darauf an, ob ich alleine dahin fahre, um Bahnen zu fressen, oder ob ich zusammen mit einem Lover irgendwie in der schönen Natur unter einem schattigen Bäumchen liegen will und meine Ruhe haben möchte, oder ob ich mit einer Clique schwimmen gehe. Aber für die jeweiligen Ansprüche gibt es schon das ideale Bad, würde ich sagen.
Das kann man hier in Ihrem Buch nachlesen. Das ist sehr aufwendig gemacht. Das ist zusammen mit einem Fotografen, Günter Dechert, Fotografie Günter Dechert. Das heißt, er hat alle Fotos gemacht. Er ist Ihnen sozusagen nachgereist.
Ja, wir sind 5 Monate zusammen durch die Lande gezogen.
Aber müssen 5 sehr schöne Monate gewesen sein, weil schlechtes Wetter sieht man hier nicht.
Ja, das hat deshalb so lange gedauert, weil an manche Orte mussten wir 3-4 Mal fahren, um dann den Schuss zu haben, den wir haben wollen.
Und es ist ein Buch, in dem man jetzt die Schwimmbäder auch vergleichen kann. Also man blättert auf, findet ein Schwimmbad, findet die Bilder und findet dann auch noch immer eine Zeichnung, eine maßstabsgerechte Zeichnung, sodass man sehen kann, wie ist es da wirklich.
Genau, immer ein Lageplan, sodass man die Schwimmbäder auch untereinander gut vergleichen kann. Man kriegt einen ganz schnellen Überblick, wie groß sind die Becken, wie viele Bäume gibt es, gibt es da viele Schattenplätze, gibt es da große Liegeflächen, oder ist der Schwerpunkt eben auf Schwimmen gesetzt?
Also auf Sport auch?
Auf Sport. Mhm.
Spaßbäder, so diese richtigen Spaßbäder, haben Sie gar nicht dabei, oder?
Ja, der Begriff des Spaßbades hat sich ja auch im Laufe der Zeit verändert. Also das Mühltalbad ist in den 1920er Jahren erbaut worden. Und das war eins der ersten Erlebnisbäder Deutschlands. Das würde man heute sagen, dass das ein ruhiges, klassisches Bad ist. Mhm. Aber damals war es das Erlebnisbad.
Aber diese heutigen Erlebnisbäder sind nicht so Ihre Sache, oder doch?
Also ich will zum Planschen
gehen Sie nicht?
Doch, wenn ich mit Kindern schwimmen gehe, durchaus. Okay. Also ich kenne mich auch in diesem Bereich aus. Aber ich finde, zu viel auf einmal sollte es nicht sein, weil dann hat keiner der Zielgruppen irgendetwas davon.
Also hier sind Schwimmbäder, Und hier gibt es Naturbäder und dann gibt es Badeseen. Was ist ein Naturbad und was unterscheidet es von einem Badesee?
Ein Naturbad ist ein künstlich angelegtes Bad. Bei manchen Orten war ich mir dann auch nicht ganz sicher, ist es jetzt das eine oder das andere.
Also im Wurgtal zum Beispiel,
Im
Wurgtal? Ist das ein Naturbad oder was ist das?
Königstein, ja. Das ist ein klassisches Freibad.
Okay.
Es ist halt in einer wahnsinnig schönen Kulisse gelegen. Aber unsicher war ich mir zum Beispiel im Odenwald-Idyll, weil das ist eigentlich ein künstlich angelegtes Becken, aber funktioniert wie ein See. Aber das klassische Naturbad, das hat eine hochkomplexe Technik, die wird von Ingenieuren gebaut. Das heißt, es gibt neben dem eigentlichen Bad gibt es noch ein sogenanntes Ausgleichsbecken. Das ist bepflanzt und mit ganz vielen Gesteinsschichten aufgebaut, dass das Wasser gefiltert wird und dann Quellwasserqualität erhält. Mhm.
Und das haben Badeseen normalerweise nicht so.
Nein, die Badeseen, die sind ja im natürlichen Gleichgewicht durch Pflanzen und Fische und
Und wie geht es denn den Badeseen, wenn jetzt ganz, ganz viele Menschen ins Wasser wollen und es sehr, sehr heiß ist und wenig regnet?
Dann können die kippen. Also es gibt dann vermehrte Algenbildung und das, was man spätestens merkt, wenn die Haut juckt. In der Regel werden aber unsere Seen in Deutschland sind sehr feinmaschig überwacht. Das heißt, wird die Wasserqualität von offizieller Seite untersucht und dann wird das bekannt gegeben.
Wenn Sie jetzt mal gucken, in welchem Zustand, also hier sieht es in dem Buch, sieht es alles ziemlich toll aus, muss ich sagen. Aber wenn Sie da mal genauer hinschauen, sehen Sie dann, dass die Kommunen weniger Geld haben in den letzten Jahrzehnten für den Erhalt der Bäder?
Ja, also ich habe in diesem Buch bewusst eine Hommage an die schönen Bäder gemacht und alles Schöne, was ich liebe und was ich erhaltenswürdig finde und was ich auch wichtig finde. Denn nur wenn wir das nutzen, die Bäder und unsere Oasen der Ruhe, dann können wir sie auch erhalten. Aber ich könnte auch ein anderes Buch machen, das die andere Seite zeigt.
Mit den Rissen im Putz und dem Mörtel, der knackt.
Ja.
Ja. Also das gibt's auch. Das heißt, Sie würden einstimmen, uns vorhin hat der Oberbademeister Deutschlands, also der Präsident des Schwimmmeisterverbandes natürlich, gesagt, wir müssen da unbedingt Millionen investieren.
Auf jeden Fall. Das kann gar nicht genug sein. Das sind unsere Oasen und Kulturorte und die müssen wir erhalten.
Haben Sie jetzt unter den 51 jetzt im Buch empfohlenen oder vorgestellten Freibädern, Naturbädern und Badeseen in der Region Südhessen und Mittelhessen eines, wo Sie immer wieder hingehen? Oder wenn Sie es haben, würden Sie es uns wahrscheinlich jetzt nicht gerne sagen? Oder wie?
Doch, weil da ist Platz genug für alle. Eins meiner liebsten Bäder ist in Frammersbach. Das ist im Spessart, das ist eigentlich schon nicht mehr Hessen, sondern Bayern. Mhm. Aber ich habe ja gesagt, ich mache 80 Kilometer um Frankfurt. Insofern ist das ein bisschen außerhalb dieser Gemarkung. Ja, aber ein wunderschönes Bad mit 5 Terrassen und ringsherum Sonnenschein und im Rücken dann noch der Wald.
Public Swimming heißt das Buch. Gabi Schirmacher hat es geschrieben. 51 Freibäder, Naturbäder und Badeseen in den Regionen Aschaffenburg, Darmstadt, Frankfurt, Gießen und Wiesbaden. Man hat auch hinten ein Register, kann man seine Stadt raussuchen und dann sieht man, wie weit man zu fahren hat zu dem jeweiligen Bad. Ich empfehle es. Es ist wunderschön gemacht. 22 Euro, richtig? Ist eigentlich kein Preis für das Buch. Danke Ihnen, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Der kleine Erziehungsratgeber. Heute Schwimmunterricht.
Titus kommt heute völlig erschöpft vom Sportunterricht.
Boah, Mann, ey.
Du siehst ja aus wie Omi nach einem Triathlon.
Wir waren
ruhig.
Wir waren.
So, jetzt holst du mal tief Luft und dann nochmal.
Wir waren im Schwimmbad und mussten kraulen.
Ja, na und?
Und gleich auf Zeit, aber wir haben überhaupt nicht die Technik gelernt vorher.
Ach so, weil man atmet und so?
Ja, und dann steht die Frau Schulze-Brechmann da und brüllt rum. Los, schneller!
Aber ist doch eigentlich ganz einfach. Man atmet ein, wenn man den Kopf oben hat und atmet aus, wenn er unten ist.
Aber wenn man unter Druck ist, verwechselt man das ständig.
Ja, und jetzt träumt der Junge sogar schlecht.
Ich war ein Hering. Und Schulze Brechmann Hai und dann immer hinter mir her und die konnte unter Wasser sprechen.
Oh.
Sag mal.
Ist ja grausig.
Schnell, na. Mach ja.
Und die Arme.
Ja.
Dein Arme
natürlich.
Ja, hier ist man als Erziehungsberechtigter gefordert.
Ich gehe da nicht mehr hin.
Man muss dem Jungen klar machen, wie sinnvoll dieser Unterricht ist.
Ich gehe überhaupt nicht mehr in die Schule.
All das sind Erfahrungen, die man später mal braucht.
Ja, zum Beispiel, wenn man...
Oder man hat mal...
Genau.
Ja, oder man wird irgendwann mal...
So ist es.
Das ist ganz wichtig, dass der Junge das begreift.
Also.
Das geht nämlich immer so weiter im Sportunterricht.
Ja, denn kraulen ohne atmen ist erst der Anfang.
Bis zum nächsten Mal.
Danach kommt Marathonlaufen ohne trinken.
Bei unserem Kleinen.
Und dann Kugelstoßen mit dem Kopf.
Erziehungsratgeber.
Nasser Brennpunkt, der Tag mit dem Bademeister. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag, den müssen Sie ohne uns verbringen. Sie können es aber nachhören auf der ARD Audio App oder bei HR2 Kultur. Das Team vom Tag sagt danke, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Markus Hürtgen und Florian Schwinn sagen Tschüss.